Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Der Blick in die Länder mit Petra Einsminger heute am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ein Abwehrsystem für Drohnen. In Hamburg wurde es heute vorgestellt. Was genau wie abgewehrt werden soll, das hören Sie gleich. Das 49-Euro-Ticket soll ab Mai kommen. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun, wie die Organisation länderübergreifend klappt. Das erfahren Sie am Beispiel Baden-Württemberg-Bayern. Und die Erbschaftssteuer wird Thema sein. Immobilien werden seit Anfang dieses Jahres neu bewertet und Erben dürfte damit gerade in Bayern teurer werden, wo die Immobilienpreise hoch sind. Der Freistaat will deswegen gegen die Erbschaftssteuer klagen. Ferngesteuerte Drohnen, privat genutzt, für manchen ein spannendes Hobby, für andere ein Mittel, gezielt den Betrieb etwa eines Flughafens zu stören, so wie im vergangenen Jahr am Londoner Flughafen Heathrow, wo Klimaschützer den Betrieb dort lahmgelegt haben. Und auch in der Nähe von deutschen Militärflughäfen wurde seit Beginn des Krieges in der Ukraine vermehrt Kameradrohnen gesichtet. Wir schauen auf den Hamburger Flughafen, da wurde heute Morgen das System Falke präsentiert. Axel Schröder, unser Hamburg-Korrespondent, war dabei.
Über dem weiten Sportplatz vor der Hamburger Bundeswehr-Universität, der Helmut-Schmidt-Uni, surrt testweise schon der Eindringling. Eine kleine Drohne mit 4 Propellern. Bevor der Falke, die von der Bundeswehr-Uni entwickelte Abfangdrohne, draußen zum Einsatz kommt, erklärt im Hochschulgebäude Christian Schöning von der am Projekt beteiligten Firma Frequentis, für welche Einsatzzwecke der Falke konzipiert wurde.
Wir sehen so diese, wir nennen das die Kofferraumlösung. Das heißt also für SEKs, die vor Ort gerufen werden, wo dann eine Drohne ist, eine nicht kooperative Drohne nennen wir das, die abgefangen werden muss. Dann haben wir den, was wir hier gemacht haben, auch am Flughafen in Hamburg, den sehr stationären Fall, dass wir sagen, okay, das wären dann nach unserer Einschätzung 3 bis 8 Drohnen. Und dann sehen wir auch eine, wir nennen das mobile, verlegefähige Anwendung. Denken Sie mal so an G7 oder große Veranstaltungen, Europameisterschaft oder sonst was.
Ralf Heinicke von der Helmut-Schmidt-Universität hat das Projekt von Anfang an betreut. Vor 3 Jahren begann die Entwicklungsarbeit. Gefördert wurde das Falke-Projekt mit 1,8 Millionen Euro aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Projektleiter Ralf Heinicke sieht die Abfangdrohne als passgenaues Mittel, um zum Beispiel Aktionen von Umweltaktivistinnen und Aktivisten zu stoppen.
Am Flughafen ist jetzt im Projekt Falke die Bedrohung der Aktivist. Das heißt, jemand wie zum Beispiel in London, der einfach durch eine Drohne, die im Bereich der Landebahn ab und zu auftaucht, keine überschnellen Bewegungen macht, sondern einfach nur dazu da ist, den Betrieb zu stören, sodass der Flughafen gesperrt werden muss.
Im September 2022 hatte die Gruppe Extinction Rebellion durch Drohnen den Flugverkehr auf dem Londoner Flughafen Heathrow lahmgelegt. Denkbar seien aber auch Einsätze rings um Militäranlagen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden vermehrt Drohnenflüge über Bundeswehrkasernen registriert, in denen ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Ein Modell des Falken steht vor der Präsentation seiner Flug- und Abwehrkünste auf einem mit einem Tarnnetz bedeckten Podest in der Bundeswehr-Uni. 6 Rotoren hat der Falke, er ist 18 Kilogramm schwer und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde. Die Drohne kann automatisiert oder per Handsteuerung auf Jagd gehen, erklärt Projektleiter Ralf Heinicke. Unten sind 2 trichterförmige Behältnisse an die Spezialdrohne montiert.
Das Besondere sind jetzt hier diese 2 Kartuschennetzwerfer da unten drunter. Das ist eine Eigenentwicklung. Das heißt, wir arbeiten hier mit keinen Treibladungen, Explosionsstoffen, sondern nur mit Pneumatik. Und können damit am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle, wir können an explosionsgefährdeten Gebieten überall schießen.
Geschossen wird also nicht mit Munition, sondern mit feinen, federleichten Netzen, 10x10 Meter groß. Auch wenn das Falke-System kurz vor der Marktreife steht, bisher ist ein vollautomatischer Betrieb nur über ohnehin abgesperrten und weitgehend menschenleeren Flughafenbereichen erlaubt. In allen anderen Fällen müssen ausgebildete Drohnenpiloten das Fluggerät per Hand steuern. Draußen auf dem Sportplatz bereitet ein kleines Team die Präsentation vor. Eine kleine Drohne schwebt schon in der Luft. Der viel größere Falke hebt ab. Zwei Runden drehen die beiden Drohnen. Langsam nähert sich der Jäger dem Gejagten. Mit einem Knall schießt die Druckluft das Fangnetz des Falken auf die kleine Drohne. Sofort stehen deren Rotoren still. Langsam setzt die Abfangdrohne ihre Beute auf dem Rasen ab. Wie viel das Falke-System einmal kosten wird, ist derzeit noch nicht klar. Die Entwickler hoffen auf sinkende Preise für die einzelnen Komponenten. Interesse an der Technik hätten aber nicht nur die Flughäfen, sondern auch Militär und Polizei angemeldet.
Der Drohnenabwehreinsatz in Hamburg. Axel Schröder, unser dortiger Korrespondent, war für uns dabei. Das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr für 49 Euro pro Monat. Es wird wohl kommen zum 1. Mai. Mit diesem Ticket können Kundinnen und Kunden dann alle Nahverkehrsangebote zwischen Flensburg und Bodensee etwa nutzen. Wobei die EU, die muss noch zustimmen. Und naja, die Umsetzung in den Regionen, die gestaltet sich auch nicht immer ganz einfach. Die Umsetzung liegt bei den Verkehrsverbünden und Nahverkehrsunternehmen. Und da schauen wir, wie es ist, wenn die Organisation länderübergreifend laufen muss. Volker Wagner hat das am Bodensee gecheckt, dort, wo Bayern und Baden-Württemberg aneinander grenzen. Das Ganze ist eine Herausforderung für die regionalen Verkehrsunternehmen, auch seine Erfahrung.
Gleis 5 steht RB 93 nach Lindau.
Stadtbahnhof Friedrichshafen. Die Fahrt mit der Regionalbahn nach Lindau, die nächste größere Stadt am Bodensee, dauert knapp eine halbe Stunde. Und dennoch überquert der Zug eine Grenze. Die Grenze zwischen zwei Bundesländern.
Also ich fahre täglich mit der Regionalbahn von Bayern nach Baden-Württemberg. Und da merke ich keinen Unterschied, außer dass man ab Nonnenhorn wieder Maske tragen muss.
Jasper Hogel, Auszubildender im bayerischen Lindau, nutzt die Regionalbahn täglich, um zu seinem Arbeitgeber hinüberzufahren in die baden-württembergische Region Friedrichshafen. Dass die Fahrgäste bis gestern ab der bayerisch-württembergischen Grenze wegen der unterschiedlichen Corona-Verordnungen in den beiden Bundesländern noch Masken aufsetzen mussten, ringt dem jungen Auszubildenden ein Schmunzeln ab. Dabei wird allerdings deutlich, im öffentlichen Personennahverkehr gelten je nach Bundesland höchst unterschiedliche Spielregeln, gerade auch in der Grenzregion am Bodensee zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Und das gilt auch für das geplante 49-Euro-Ticket.
Man muss noch vielleicht noch dazu sagen, dass die formalen Anforderungen der Bundesländer nicht identisch sind. Man muss natürlich beachten, dass die Vorgaben für Baden-Württemberg von den Antragsformularen her und von den Fristen und der Art und Weise natürlich anders sind wie in Bayern.
Sagt Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Bodo im Bodenseeraum. Bodo vermarktet und koordiniert die öffentlichen Nahverkehrsleistungen von 22 kommunalen Bus- und Bahngesellschaften in den beiden baden-württembergischen Landkreisen Bodensee und Ravensburg sowie im benachbarten bayerischen Landkreis Lindau. Ein Verkehrsverbund, der sich über zwei Bundesländer erstreckt. Da kann die Einführung des 49-Euro-Tickets zur kniffligen Aufgabe werden. Denn mit dem verbilligten Deutschland-Ticket drohen Mindereinnahmen. Das ist in der Sprache der Verkehrsexperten der sogenannte Schaden.
Bei uns sind die Schäden Mindererlöse oder Tarifausfälle, die wir erleiden, zum Beispiel aus der Pandemie oder dann in Zukunft auch durch das Deutschland-Ticket.
Weil die Fahrgäste, die mit dem Deutschland-Ticket unterwegs sein werden, pauschal pro Monat 49 Euro bezahlen und damit in den meisten Fällen deutlich weniger als den Normaltarif. Damit kommt bei Verkehrsverbünden wie Bodo aber auch weniger in die Kasse. Um diese Mindereinnahmen auszugleichen, haben Bund und Länder Ausgleichszahlungen versprochen in einer Höhe von insgesamt 3 Milliarden Euro. Etwa 3 Millionen davon werden an den Bodensee überwiesen, zum Verkehrsverbund Bodo. Nur einen Teil dieses Betrages muss der Verkehrsverbund beim Bayerischen, einen anderen Teil beim baden-württembergischen Verkehrsministerium beantragen. Bodo-Chef Jürgen Löffler.
Jedes Bundesland regelt es nach seinen sage ich mal, Vorgaben. Und es ist so, dass es natürlich auch zum Beispiel Unterschiede in den Zuständigkeiten gibt.
Bayern verwendet andere Antragsformulare als Baden-Württemberg. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten und Abläufe bei Beantragung und Auszahlung der Ausgleichszahlung. Alles machbar, so Jürgen Löffler als Chef des Verkehrsverbundes BODO. Allerdings,
bisher war das ein Thema, dass man das überbrückt hat durch schneller arbeiten, mehr arbeiten. Wir sehen da natürlich auch gewisse Grenzen und thematisieren das halt auch gerade mit unseren Gesellschaftern, wenn wir das längerfristig machen müssen, dass wir doch Personal brauchen.
Immerhin hat Jürgen Löffler bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Behörden in Baden-Württemberg und in Bayern Rückendeckung von ganz oben. Winfried Herrmann von den Grünen, baden-württembergischer Verkehrsminister, verspricht Problemlösungen auf dem kleinen Dienstweg im Gespräch mit seinem CSU-Amtskollegen Bernreiter in Bayern.
Naja, dass der bayerische Kollege Herr Bernreiter und ich eigentlich eng zusammenarbeiten, wenn es die unteren Arbeitsebenen nicht hinbekommen, können wir auch helfen, dass es zu einer Lösung kommt. Also Bayern und Baden-Württemberg arbeiten in der Frage sehr gut zusammen.
Störfeuer hat Herrmann dann auch nicht im benachbarten Bundesland ausgemacht, sondern ganz woanders, in Berlin.
Und jetzt stellt sich halt raus, dass insbesondere das Bundesministerium da relativ bockig und unflexibel ist.
Baden-Württembergs Landesverkehrsminister Herrmann macht aus seiner Verärgerung über Bundesverkehrsminister Wissing keinen Hehl. Der habe, weil alles doch so kompliziert sei, bis zuletzt mit einer Fülle von bürokratischen Auflagen dafür gesorgt, dass der geplante Start des Deutschlandtickets zum 1. Mai doch noch wackeln könnte.
Jetzt zeigt sich halt, es gibt viele Verbünde, unterschiedliche Bedingungen. Es gibt Studietickets, es gibt Jobtickets, es gibt Papiertickets, es gibt elektronische Tickets, das ist halt sehr unterschiedlich in Deutschland. Da muss man eine Lösung finden, auch im Übergang.
Die scheint nun allerdings gefunden zu sein. Der 1. Mai als Datum zur Einführung steht seit ein paar Tagen. Für den baden-württembergischen Verkehrsminister ein wichtiger Erfolg, denn nach seiner Meinung ist das 49-Euro-Ticket ein wichtiger Baustein, um den Verkehrssektor klimafreundlicher als bisher zu gestalten. Das sieht auch Jürgen Löffler vom Verkehrsverbund BODO so. Das 49-Euro-Ticket, sagt er,
ist eine Riesenchance, das ist eine historische Chance.
Denn vielen erschien bei der bisherigen Tarifstruktur der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV nicht lohnenswert. Das, glaubt Löffler, werde sich hoffentlich bald ändern.
In Zukunft wird es mit 49 Euro einfach möglich sein, den Nahverkehr zu nutzen, egal ob Stadtbus, Regionalbus, die Fahrt nach, jetzt bei uns vom Bodensee nach Stuttgart oder eben auch, Thema, die Fahrt nach München, eben nach Bayern. Das Deutschlandticket gilt jetzt überall.
Das 49-Euro-Ticket und der Föderalismus. Thomas Wagner berichtete. Erben in Deutschland. Ein Haus, eine Wohnung. Da muss Erbschaftssteuer gezahlt werden. Und auch weil die Immobilienpreise zuletzt ja rasant gestiegen sind, kann da ordentlich was zusammenkommen. Wobei es auch Freibeträge gibt. Der Freibetrag für Ehegatten beträgt beträgt 500.000 Euro. Für Kinder liegt er bei 400.000. Unter anderem um diese Freibeträge gibt es Streit zwischen dem Bund und den Ländern, seit die Bundesregierung in diesem Jahr die Erbschafts- und Schenkungssteuern erhöht hat. Laute Töne kommen da aus Bayern und von dort berichtet unser Landeskorrespondent Michael Watzke.
Im karierten Flanellhemd und Jeans öffnet ein Münchner Hausbesitzer die Tür seiner Altbauwohnung.
Mein Name ist Wolfgang Donherl. Ich habe zusammen mit meiner Schwester vor 5 Jahren das Haus hier von meiner Mutter geerbt.
Die Erbschaftssteuer von 1 Million Euro finanzierte der Mitfünfziger über einen Kredit, den er in den nächsten 30 Jahren abstottern muss. Ein Verkauf des markanten Eckgebäudes kam für ihn und seine Schwester nicht in Frage.
Denn wir sind hier geboren, wir leben hier, wir haben beide hier jeweils eine sehr schöne Wohnung. Das Haus wurde vor 120 Jahren von meinem Urgroßvater gebaut. 14 Wohneinheiten, steht unter Denkmalschutz und liegt sehr zentral in München im Stadtteil Auheithausen.
Würde Donherl das Haus allerdings erst heute erben, müsste er rund 2,5 Millionen Euro Erbschaftssteuer zahlen. Denn seitdem haben sich die Boden- und Immobilienpreise in München mehr als verdoppelt. Eine solche Summe könnte der wissenschaftliche Referent weder mit seinem Einkommen noch mit den Mieteinnahmen finanzieren, die im Durchschnitt des Münchner Mietspiegels liegen. Er müsste verkaufen, zum Schaden seiner Mieter, sagt Donherl. Denn es sei klar,
dass diese Häuser ja nicht von irgendwem aufgekauft werden, sondern für diese horrenden Preise kaufen nur noch Immobilienfonds, Wohnungsgesellschaften und ähnliche Leute, die natürlich dann auch keine Erbschaftssteuer bezahlen. Damit sind diese Häuser aber dann vom günstigen Mietmarkt weg.
Deshalb kritisiert Donherl das neue Jahressteuergesetz des Bundes, weil es keinen Unterschied mache zwischen einem Hausbesitzer in Weiden in der Oberpfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt oder eben in München. Professor Gregor Kirchhoff, Direktor des Institutes für Steuerrecht an der Uni Augsburg, spricht von einem Gleichheitsproblem, das sich daran zeige,
dass ein Wohnwert eines Hauses, das ist ja die Bereicherung beim Erben, in der gesamten Bundesrepublik vergleichbar ist. Und wenn nun die Erbschaftssteuer große Unterschiede macht, ob es im Süden, im Osten oder im Norden Deutschland liegt, dieses Wohngut, dann ist das gleichheitswidrig. Die Erbschaftssteuer darf Erben nicht zum Verkauf zwingen von Verfassungswegen.
Der Wohnwert stellt, kurz gesagt, die ersparte Miete für vergleichbare Mietobjekte dar. Die CSU wettert gegen die Erbschaftssteuerpläne der Bundesregierung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisiert Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP.
Also man redet von Steuersenkungen, macht Megaschulden und zugleich erhöht man die Erbschaftssteuer.
Allerdings fließen die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer nicht an den Bund, sondern an die Länder. Die konnten sich bisher nicht auf eine gemeinsame Linie bei der Erbschaftssteuer einigen. Bayerns Gegenvorschlag höherer Freibeträge kam bei den Südländern wie Hessen und Sachsen gut an. Nordrhein-Westfalen dagegen möchte nicht auf die üppigen Einnahmen aus der Erbschaftssteuer verzichten und stimmte im Bundesrat dem Lindner-Plan zu. Gut so, sagt Michael Schrodi, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Der Widerstand des CSU-Chefs habe vor allem mit der bayerischen Landtagswahl im kommenden Herbst zu tun, so Schrodi.
Das ist eine PR-Aktion von Markus Söder. Es sind sowohl die Freibeträge ausreichend, wie auch ändert sich nichts in den Ballungsräumen, beispielsweise bei der Bewertung von Immobilien.
Das allerdings sehen sogar in der SPD längst nicht alle so. Dieter Reiter beispielsweise, sozialdemokratischer Oberbürgermeister der Stadt München, kritisiert die Steuerpläne der Ampel.
Diese Erbschaftssteuer, die in München für Erben teilweise nicht bezahlbar ist, führt einfach zur Gentrifizierung. Diese Objekte werden dann an internationale Investorenkonsortien verkauft. Und dann geht es nur noch um Shareholder Value, dann geht es nur noch ums Geld. Und dann werden die Mieten natürlich dramatisch steigen. Deswegen muss sich da was ändern.
Wolfgang Donherl, der Hauseigentümer aus der Münchner Au, hätte da auch schon einen Alternativvorschlag. Und zwar,
dass sich Häuser, bei denen weiter Wohnungen vermietet werden, dass die auch nach den Mieteinnahmen besteuert werden. Das heißt, dann kann ich über Mieten diese Erbschaftssteuer abfangen. Ich kann damit auch Vermieter oder Erbengemeinschaften eher dazu animieren, weiterhin zu vermieten und nicht zu verkaufen. Da kann man natürlich jederzeit dann auch eine Regelung machen, dass ich sage, wenn dann wirklich verkauft wird, dann muss die volle Steuer bezahlt werden.
Die Erbschaftssteuerpläne der CSU würden zumindest die Freibeträge erhöhen. Außerdem wollen die Christsozialen die Erbschaftssteuer regionalisieren. Dann wäre jedes Bundesland selbst verantwortlich für die Höhe der Steuern. Mit diesen Ideen will die CSU noch in der ersten Hälfte dieses Jahres Klage vor dem Bundesverfassungsgericht einreichen. Es sei denn, der Bund bewege sich nochmal, sagt Bayerns Finanzminister Albert Füracker.
Ich kann ihn nur auffordern, jetzt endlich das im entsprechenden bundesgesetzlichen Vorgaben auch festzulegen. Und dann können wir das Ganze nochmal diskutieren. Das wäre jedenfalls der einfachere Weg.
Der Streit um die Erbschaftssteuer. Michael Watzke hat ihn uns aus Bayern geschildert. Diese Sendung, Deutschland heute, geht für heute zu Ende. Ich bin Petra Einzwinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.